gestärkt werden, dass wir ermutigt werden, dass wir Hinweise bekommen, was in unserem Leben zu ändern ist, sodass Wachstum in Gang gesetzt wird. Manchmal geht es auch um Trost oder um Erkenntnis oder darum, irgendetwas zu lernen. Heute am Karfreitag scheint mir das nicht so ganz der richtige Ansatz zu sein. Deshalb werdet ihr heute eine etwas andere Predigt hören. Wenn wir die alten Passionslieder singen, so wie wir das jetzt auch heute tun oder lesen, dann gibt es darin nämlich oft einen ganz anderen Ansatz, mit dem wir an diesen Tag und an dieses Ereignis herangehen. Ich lese euch mal einige Liedzeilen vor aus einigen dieser Lieder und dann merkt ihr, worum es geht. Wir haben das auch in den Eingangsworten von Friedel schon gehört. Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken, wollest mir vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken. Im Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du unser aller Heil zu sein, littest alle Schmerzen. Oder Seele, mach dich heilig auf, Jesum zu begleiten, geh in Jerusalem hinauf, tritt an seine Seiten. Oder ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist, das hab ich dir getan. Oder Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Und das ist das Geheimnis heute, in das Meer der Liebe und nicht in das Meer des Leides wollen wir uns versenken. Stärke mich, dein Leiden zu bedenken, das heißt, gib mir den rechten Geist und die Erkenntnis, die Größe und die Tiefe dieses Geschehens so weit zu erfassen, wie das für uns mit unserem begrenzten Verstand überhaupt möglich sein kann. Und dann mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Und dabei geht es um die Liebe Jesu, die hier mit einem Ozean verglichen wird. Und es geht nicht um das, was wir empfinden oder fühlen, es geht um seine Liebe zu uns und unser Eintauchen in diese Liebe Jesu. Das Leiden bedenken, ja, und sich von der Liebe wie vom Meer, wenn man darin ist, ganz und gar umhüllen lassen. Und deshalb wollen wir heute nichts anderes tun, als dem Leidensweg des Herrn in den letzten Stunden nachzuspüren und die Dinge zu betrachten, die in diesen letzten Stunden vor dem Tod geschehen sind. Das wollen wir anschauen und uns dann in das Gedächtnismahl, im Gedächtnismahl in das Meer seiner Liebe versenken. Schauen wir also auf das Kreuz. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Welt aussehen würde, wenn es das Kreuz nicht gegeben hätte? Welchen Sinn hätte die Welt? Welchen Sinn hätte die ganze Geschichte Gottes mit Israel, mit der Menschheit ab dem Zeitpunkt des Sündenfalls von Adam an? Warum und wofür hätte Gott sich all die Mühe machen sollen mit jedem Einzelnen von uns? Im Grunde genommen hätte er die Geschichte der Menschheit und der Erde nach dem Sündenfall beenden können. Wenn nicht bereits zu dem Zeitpunkt bereits der Rettungsplan für alle, die sich ihm einmal anvertrauen würden, bestanden hätte. Der Heilsplan der Güte und der Gnade Gottes beginnt noch im selben Kapitel, wo auch der Sündenfall steht, im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, und zwar im Vers 15 mit den Worten, er wird dir den Kopf zertreten. Und er endet vorläufig mit dem Hügel Golgatha und mit dem Kreuz. Und all die mühevolle und geduldige Retterliebe, die er geschenkt hat, liegt verwurzelt zwischen diesen beiden Punkten. Ohne das Kreuz wäre das Dasein dieser Erde und unser eigenes Dasein sinnlos. Deshalb ist das Kreuz so ungeheuer wichtig und deshalb muss es im Zentrum auch jedes Gemeindelebens und jeder Verkündigung stehen, nicht nur an diesem Tag, aber doch besonders an diesem Tag. Jetzt ist es so, dass wir als Menschen dazu neigen und auch Gläubige, diese beiden zentralen Ereignisse, nämlich die Geburt unseres Herrn und den Tod unseres Herrn, in einer gewissen Weise fantasievoll, so will ich es mal nennen, zu begleiten. Das kann dazu führen, dass Dinge an Bedeutung gewinnen, die dazu geeignet sind, die tatsächlichen Aussagen der Bibel zu überdecken. Und es kann dann auch eine falsche Sentimentalität und Rührung entstehen, die nicht angemessen ist. Wenn wir beispielsweise Weihnachten betrachten, dann haben wir eine ganze Menge drumherum, das uns manchmal wichtiger ist, weil es eben schön ist, weil es romantisch ist, weil es unsere Gefühle bedient. Und so ähnlich geht das auch mit dem Tod Jesu. Es ist für uns überhaupt nicht erheblich, von welchem Strauch die Dornenkrone gemacht worden ist, wie lange die Dornen waren, wie das Blut, das über das Gesicht des Herrn gelaufen ist, wie tief die Striemenwunden waren, war die Geißel eine Lederpeitsche, hatte die runde Bleikugeln oder eckige Bleikugeln, wie tief waren die Wunden und so weiter und so weiter. Wenn das für uns wichtig gewesen wäre, dann hätte die Bibel das erwähnt. Sie hat es nicht. Und wir sollten deshalb auch an der Stelle unsere Fantasie und unseren Forschungsdrang etwas zügeln. Es ist bemerkenswert, dass keiner der Evangelisten die Kreuzigung in allen Einzelheiten schildert. Da steht nicht, ob sie die Nägel hier oder hier durchgeschlagen haben, ob es das Kreuz ein Pfahl war oder ein T oder so, wie wir es hier sehen. Das ist alles nicht beschrieben. Hatte Jesus einen Lendenschurz an, ja oder nein? Dass das nicht beschrieben ist, hat seinen Grund. Die Bibel, die Evangelisten, der Heilige Geist hielt es nicht für nötig, dass wir das wissen und betrachten und beachten und das in den Vordergrund stellen. Das Ziel dieses Berichtes ist, nicht unser Mitleid zu erwecken, sondern unseren Glauben zu festigen. Und deshalb wollen wir auch nicht in eine Leidensmystik verfallen, wie das ja vielfach in der katholischen Kirche, aus der ich ja auch komme, üblich ist, die sich so lange in diese Wunden versenken, bis sie selber glauben, die Wundmale an den Händen zu haben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt heute ist es, die Kraft des Blutes und den Sieg des Kreuzes zu stehen und dadurch unseren Glauben gestärkt zu bekommen. Wir wollen also den Weg an diesem Freitag bis zur 9. Stunde anschauen, weil es eine besondere Zeit ist. Jesus hat einmal von dieser Zeit gesagt, im Johannesevangelium im 12. Kapitel im 31. Vers, jetzt entscheidet sich das Geschick der Welt, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Es ist das erste Jetzt. Damit meint er die Ereignisse, die in den nächsten Tagen geschehen werden. Jesus hat diesen Satz gesagt, nachdem er in Jerusalem schon eingezogen war, aber noch zu Anfang der Woche. Und er betont damit, dass es jetzt auf die Entscheidung zuläuft, zu der wichtigsten für die ganze Welt und auch für unser eigenes Schicksal. Darin wird sich das Geschick der Welt entscheiden. Und zwei weitere Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem 13. Kapitel. Da ist die Situation die, dass die Jünger im Obersaal sind, das Passa hat begonnen, Judas hat bereits den Raum verlassen und gleich wird Jesus das Abendmahl als Erinnerungsmahl einsetzen. Da sagt er folgende Worte: Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar, und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das zweite, jetzt. Und jetzt wird es nur noch Stunden dauern, bis zu dem, was wir anschauen wollen. Der Gehorsam gegen den Vater, die Unterordnung und die Einordnung in diesen langen Erlösungsplan des Vaters. Dadurch wird der Sohn den Vater verherrlichen. Und der Vater wird den Sohn verherrlichen durch das leere Grab und durch die Aufnahme an die rechte Seite seines Thrones. Aber es ist doch eigenartig, wir sehen ja mit einem trauernden Auge auf diese Geschehnisse, aber Jesus bezeichnet das, was jetzt beginnt, als einen Vorgang der Verherrlichung. Und das wollen wir im Gedanken behalten, wenn wir uns auf den Weg machen, jetzt das Leiden zu betrachten. Während des Leidens Jesu wird der Vater durch den Sohn, durch seinen Gehorsam verherrlicht, aber wie ein Morgenrot, so ganz weit entfernt, noch einige Tage entfernt, ist auch schon die Verherrlichung des Sohnes und das leere Grab zu sehen. Lasst uns also ansehen, was wir über diese Stunden wissen dürfen. Und ich sage bewusst dürfen, denn es ist von ganz entscheidender Bedeutung für jeden von uns, für jeden, der glaubt, mitzuerleben, was der Sohn Gottes am Kreuz durchgemacht hat. Ich lese die Textstellen nach der neuen Übersetzung Bibel heute von Karl-Heinz van Heiden, weil ich immer denke, dass man die da ganz gut drin verstehen kann. Die Schwerpunkte sind aus dem 15. Kapitel des Markus-Evangeliums und ich lese zunächst einen ersten Teil, das wiederholt sich jetzt ein bisschen mit dem, was Friedel schon gesagt hat, aber das macht ja nichts. Man kann die Dinge nicht oft genug hören. Markus 15, ab Vers 16. Die führten ihn in den Innenhof des Palastes, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und höhnten: Sei gegrüßt, König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich vor ihn hin und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleider unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie auf ein Schild geschrieben: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Es sind also die Stunden zwischen der ersten und der dritten Stunde des Tages, also zwischen 6 Uhr und 9 Uhr morgens, um die es jetzt hier geht. Eine Bemerkung am Rand, Friedel hat das auch schon in etwa erwähnt, die drei Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas benutzen die jüdische Uhrzeit, die mit Sonnenaufgang um 6 beginnt, während Johannes die römische Uhrzeit benutzt und dann zu etwas anderen Stundenangaben kommt. Man muss, um diese Vorgänge zu verstehen, die vier Evangelien übereinander legen, um dann einen kompletten Eindruck zu bekommen. So hat ja auch beispielsweise keiner der vier Evangelisten alle 7 Worte des Herrn am Kreuz in seinem Bericht drin, sondern wir können sie nur in der Gesamtheit sehen, wenn wir alle 4 Evangelien übereinander decken. Die Situation ist also folgende: Jesus hat alle einzelnen Prozessschritte hinter sich gebracht. Das Hin und Her vom Palast des Herodes zum Palast des Pilatus ist vorbei. Er hat die Geißelung hinter sich und ist entsprechend verwundet, geschwächt und seine körperliche Kraft nimmt zusehends ab. Die Geißelung gehörte nicht zur üblichen Strafe bei einer Kreuzigung dazu, sondern Pilatus hatte mit der mit der Geißelung den Versuch gestartet, die Juden in einer gewissen Weise ruhig zu stellen, zu befriedigen, ihre Gelüste, diesen Mann zu strafen und um vielleicht doch noch auf die Kreuzigung verzichten zu können. Aber das war vergebens. Und jetzt beginnt für den Herrn der mühsame Weg zu diesem Hügel vor der Stadt. Es war üblich und gehörte zu dieser Bestrafung dazu, dass die, die gekreuzigt werden sollten, diesen Gegenstand, der ihnen den Tod bringen würde, auch selbst zum Hinrichtungsplatz tragen mussten. Zuvor erlaubten sich die römischen Soldaten noch einige Spottreden und Handlungen, die den Herrn noch mehr erniedrigen sollten. Und wir haben gelesen von der Krönung mit der Dornenkrone, von den Schlägen auf den Kopf, mit dem Rohr, von dem Purpurmantel und das Knien vor dem angeblichen König der Juden, wie sie ihn nennen. Thomas Carlyle, ein Schotte, hat einmal den Spott und speziell diesen Spott als die Sprache des Teufels bezeichnet. Und vielleicht ist das nie so wahr gewesen wie zu diesem Zeitpunkt. Noch sind wir nicht auf Golgatha angekommen, noch ist Jesus unterwegs, entkräftet von dem, was hinter ihm liegt. Und die Soldaten bemerken seine zunehmende Schwäche. Und um aus ihrer Sicht zu vermeiden, dass Jesus möglicherweise noch vor der Kreuzigung stirbt, zwingen sie einen vorübergehenden Mann, ihm das Kreuz abzunehmen und ihm zu helfen. Aber Jesus wäre zu diesem Zeitpunkt nicht gestorben. Er hat gesagt, dass er sein Leben lassen wird und dass er es wiedernehmen wird. Er allein entscheidet über den Zeitpunkt seines Todes, niemand sonst. Hier nicht, unterwegs und auch nicht am Kreuz. Er bestimmt allein, wann es vollbracht ist und nicht die Biologie des Körpers. Er ist Gott. Der Zug ist unterwegs und eine große Menge des Volkes, heißt es im Johannesevangelium, ist dabei und da wendet sich Jesus an die im Zug befindlichen Frauen und er redet sie mit Töchter Jerusalems an. Da er das tut, sind es demnach eben nicht die Frauen, die ihn aus Galiläa begleiteten hatten, die immer mit ihm waren und die wir später auch unter dem Kreuz wiederfinden, sondern es sind solche, die dort lebten, die Töchter Jerusalems. Und er sagt ihnen Unheil und den Untergang Jerusalems voraus, der dann nur 40 Jahre später mit der Zerstörung dieser Stadt durch die Römer kommen wird. Wenn das grüne Holz also er schon so leiden wird, wie wird erst das dürre Holz, also das ungläubige jüdische Volk, leiden? Dann kommen sie auf Golgatha an und bevor die Kreuzigung beginnt, bieten ihm die Soldaten einen Schmerztrunk an, eben Wein vermischt mit Myrrhe. Diese Wirkung war schmerzlindernd und benebelnd, das war allgemein bekannt und deshalb bot man das den zu Kreuzigenden vorher an, damit sie als nicht so schlimm empfinden würden. Doch er nahm ihn nicht an. Jesus brauchte klare und er brauchte alle Sinne, um das, was jetzt gleich kommen würde, durchzustehen. Deshalb nahm er ihn nicht an. Er wollte nicht benebelt sein, sondern er musste und wollte in vollem Bewusstsein dessen, was man ihm abverlangen würde, jetzt in diesen nächsten Stunden gehen. Dann wird Jesus ans Kreuz geschlagen und wie schon gesagt, hierzu berichten uns die Evangelisten keine weiteren Einzelheiten. Ich lese den Text weiter aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen, rette dich doch selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie einander zu, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Als es dann Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten: Seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus stieß aber einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Als das Kreuz aufgerichtet ist, muss Jesus neuen Spott ertragen. Einmal von denen, die da zufällig vorübergingen. Sie schüttelten ihren Kopf und riefen Jesus höhnische Worte zu. Und noch einmal von den Priestern und Gesetzeslehrern und auch von den Männern, die mit ihm gekreuzigt wurden, rechts und links, heißt es, dass sie ihn beschimpften. Und wenn wir wissen wollen, da es uns die Evangelisten nicht beschreiben, was Jesus gelitten hat, dann finden wir das in den Kreuzespsalmen. Das sind die Psalmen 22 und 69. Und aus dem Psalm 22, der das Leiden des Herrn am Kreuz so eindrücklich beschreibt, stammen diese prophetischen Worte, die sich jetzt erfüllen. Psalm 22, die Verse 7 bis 9. Aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen ihre Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf Jahwe gewälzt, der mag ihn jetzt retten. Er hat ja Gefallen an ihm. Und es sind fast dieselben Worte, die in diesem Psalm stehen, die ihm die Spötter zurufen. Und es ist taghell in diesem Moment. Es ist ja Vormittag. Und während dieser hellen Stunden von 9 bis 12 muss Jesus den Spott der Menschen ertragen. Sie konnten ihn sehen und er ließ sich ansehen, während sie ihren Spott und ihren Hohn abluden. In diesen 3 hellen Stunden am Kreuz, da sehen wir das Leid, das von außen, von den Menschen auf Jesus eindrang. Diese äußere Qual im Licht des Tages. Später, in den 3 Stunden der Finsternis, wird das anders sein. Da wird das Leid nicht mehr für die Menschen sichtbar sein und sich im Inneren, in der Seele des Herrn abspielen. Greifen wir wieder zum 22. Psalm. Im Vers 15 steht: Ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde, ausgerenkt sind meine Glieder. Mein Herz zerschmilzt wie Wachs, als ob es in meinen Gedärmen zerfließt. Das ist das Leid dieser Stunden. Und jetzt, noch in dieser Zeit des Tageslichtes, spricht er die ersten 3 der 7 Worte vom Kreuz. Die ersten 3 dieser Worte sind an Menschen gerichtet. Sie können ihn sehen und er sieht sie. Und es sind das Wort mit der Bitte um Vergebung für die, die ihn ans Kreuz schlagen, das Wort zu dem mitgekreuzigten Verbrecher und das Wort an seine Mutter und an Johannes. Von unten brannten die Spottreden hinauf zum Kreuz. Und vom Kreuz herab kommen diese Worte, die Jesus hier spricht. Herauf klingen Hohn und Spott und herab klingen Worte der Vergebung für die Soldaten, die ihn körperlich misshandelten, Worte der Rettung und des Friedens für den Verbrecher neben ihm und Worte der Fürsorge und Liebe, das Wort an Maria, seine Mutter, und an Johannes, den Jünger. Hinauf zum Kreuz klingt Hass und als Echo herab vom Kreuz kommt Liebe. Und mit diesen 3 Worten ist das Leid, das Jesus durch Menschen in diesen ersten 3 Stunden während des Tageslichtes noch erleiden musste, zu Ende. Das weitere Leid spielt sich in der Finsternis ab, verborgen vor den Augen der Menschen. Und es ist das Leid, das sich zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn abspielt. Denn am Mittag um die 6. Stunde kommt eine übernatürliche Finsternis über das Land. Und von dieser Finsternis spricht Gott schon im Alten Testament, und zwar im Buch der Klagelieder im 3. Kapitel. Ich lese die Verse 2 und 6. Da steht: Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Die Finsternis, die hier gemeint ist, ist nicht vergleichbar mit unseren eher hellen Nächten. Wir haben ja auch immer noch viel künstliches Licht. Diese Finsternis, die hier gemeint ist, ist undurchdringlich. Und sie ist übrigens auch durch außerbiblische Quellen relativ gut belegt. Es war keine Sonnenfinsternis, die war aus physikalischen Gründen um diese Jahreszeit nicht möglich. Es war eine echte Finsternis. Und woran werden sich die Juden wohl erinnert haben in diesen Stunden? Vielleicht in erster Linie an das erste Passa. Damals in Ägypten die 9. Plage, Finsternis. Der die 10. Plage folgte, nämlich der Tod der Erstgeborenen. Jetzt ist wieder Finsternis, und was folgt, wird der Tod des Erstgeborenen des Vaters sein, sein geliebter Sohn, das Lamm Gottes. Bis hierher konnten wir dem Geschehen eigentlich gut folgen, weil es von menschlichen Augen ja gesehen und auch vom menschlichen Verstand erfasst werden kann. Bis hierher, auch das dürfen wir sagen, hat Jesus nichts erlitten, was nicht auch andere Märtyrer erlitten haben. Andere, die auch gekreuzigt worden sind, die neben ihm hingen, ertrugen das gleiche körperliche Leid. Was er bis jetzt durchgemacht hat an Schlägen, an all diesem körperlichen Leid, das haben auch in der Zukunft Stephanus, Petrus und Paulus, Jakobus und alle Märtyrer, die danach kamen, würden auch diesen körperlichen und schmerzvollen Tod für ihren Glauben erleiden. Aber jetzt beginnt der geistliche Kampf. Und das war der Kampf, wofür unser Herr alle seine Sinne und Kräfte gebrauchte und deshalb auch die betäubenden Schmerztrunk abgelehnt hatte. Die Märtyrer mussten den gleichen körperlichen Schmerz durchleiden, aber niemand musste jemals wieder in diesen Kampf, der Jesus jetzt bevorstand. Und die Finsternis wird wie ein Vorhang über diesen Kampf gezogen. Finsternis in der Bibel bedeutet, dass es so dunkel ist, dass niemand den anderen sehen konnte, noch dass jemand von seinem Platz aufstehen konnte, 2. Mose 10. Finsternis heißt Abwesenheit von Gott, denn Gott ist Licht, und Jesus war das Licht. So lesen wir das im 1. Kapitel des Johannesevangeliums. Und in dieser Finsternis, und das ist das Drama, findet kein Gespräch mehr statt, keine Kommunikation mit dem Vater. Gott schweigt. Wir lesen von keiner Antwort, die es auf die letzten 4 Worte Jesu am Kreuz gegeben hat. Und wenn Gott schweigt, dann muss es sich um eine ganz besondere Situation handeln. Was geht jetzt hier also vor in diesen Stunden der Finsternis? Geht es nur um den körperlichen Tod? Ist deshalb Finsternis und Schweigen? Und jetzt nähern wir uns dieser 9. Stunde, der Stunde des körperlichen und des geistlichen Todes des Herrn. Das Leid, das von außen über die Menschen an ihn herankam und das sie betrachten konnten, das war vorbei. Jetzt kommt der Kampf der Seele, bei dem niemand zuschauen konnte. Und wie können wir versuchen zu erfassen, was jetzt geschieht, was im Herrn vorgeht? Wie weit können wir das begreifen und verstehen, was er jetzt erleidet? Sicherlich nicht in aller Tiefe, ganz bestimmt nicht. Wir wollen aber einige Schriftstellen betrachten, die uns vielleicht einen Einblick in den Seelenzustand des Herrn geben können. Denn schon vor Golgatha spricht Jesus ungewohnt und ganz überraschend für die Jünger, aber umso offener über sein Inneres, je mehr es auf Jerusalem zugeht. Johannes 12, Vers 27. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Johannes 13, 21. Nach diesen Worten sagte Jesus im Innersten erschüttert: Ja, das versichere ich euch, einer von euch wird mich ausliefern. Markus 14. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen: Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Lukas 12 berichtet uns von diesem ringenden Kampf des Herrn und von seiner Bitte: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es muss doch etwas Besonderes, etwas besonders Schweres, Wichtiges sein, was Jesus hier befürchtet, was ihm diese Angst einjagt. Und zwar etwas anderes als nur diesen körperlichen Schmerz und nur den körperlichen Tod. Denn dann würde sich der Herr ja nicht von Märtyrern unterscheiden. Betet er hier um die Verhinderung des körperlichen Todes, der Kreuzigung? Das würde wiederum bedeuten, dass er den Erlösungsplan des Vaters an der entscheidenden Stelle kappt. Und zwar ein Plan, den der Vater und der Sohn, die ja schon seit Ewigkeit zusammen waren, geplant und festgelegt hatten. Der Tod des Sohnes war vom Vater und mit dem Sohn zusammen geplant und war vorbereitet. Es war kein Plan B, falls die Mission Jesu auf Erden scheitern würde. Es war geplant und ganz klar bestimmt, dass es so und nicht anders kommen musste. Deshalb können wir eigentlich auch nicht sagen, dass Pilatus oder die Römer oder die Juden Jesus umgebracht haben. Sie waren Werkzeuge, aber nicht Urheber dieses Geschehens. Jesus war auch kein Märtyrer oder das Opfer eines Justizirrtums. All das waren Details, die zur Erfüllung des Planes gehörten. Und wie dieser Plan ausgesehen hat, das lesen wir am eindrücklichsten, wenn wir Jesaja lesen, Kapitel 53. Doch ihm lud Gott unsere ganze Schuld auf. Eine bewusste Handlung. Gott lud Jesus unsere ganze Schuld auf. Unsere ganze Schuld. Nicht nur meine, nicht nur deine, nicht nur eure, sondern die Sünden aller Menschen, aller Zeiten, bis er wiederkommt. Alle Lügen, alle Morde, alle Ehebrüche, alle Abtreibungen, alle Diebstähle, alle Lügen. Jeden einzelnen sündigen Gedanken und jedes einzelne sündige Wort, jeden Fluch, der jemals gesprochen wurde und noch gesprochen werden wird, das bedeutet unsere ganze Schuld. Jesaja 53, Vers 10, doch Gott wollte ihn zerschlagen. In der Genfer Übersetzung steht, dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Gottes. Die Apostelgeschichte sagt uns in Kapitel 2, diesen, also Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss dahingegeben worden war. Nach Gottes festgesetztem Ratschluss. Das ist der Kelch, den Jesus voller Angst und Verzagtheit in Gethsemane meint. Es ist nicht der körperliche Tod, nicht die Schmerzen und die Wunden, die er natürlich gespürt hat, wie jeder andere Mensch auch, sondern es ist das Beladenwerden mit den Sünden aller Menschen zu allen Zeiten, mit all dem Schmutz und dem Dreck, woraus die Sünde besteht. Das bekam er aufgeladen, der selbst von keiner Sünde wusste. Aber Jesus wusste auch, in dem Augenblick, in dem das geschieht, kann der Vater keine Gemeinschaft mehr mit mir haben. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben, mit solchen, die sich nicht zu ihm bekehrt haben. so wie das Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben kann. Aber unser Herr wusste auch, dass diese dunkle Zeit ein Ende haben würde und er in die Gemeinschaft mit dem Vater zurückkehren würde. Denn er blieb der Sohn seines Vaters, auch wenn jetzt in diesem Augenblick die Gemeinschaft unterbrochen war. Aber dieser bittere Kelch des Trennungsschmerzes, der musste geleert werden. Und das war die Herausforderung, wegen der Jesus den Vater in Gethsemane fragte, ob dieser Kelch wirklich geleert werden müsse oder ob es nicht auch anders ginge. Es war ganz klar, dass Blut fließen musste. Seit dem Alten Testament war Sühne und Vergebung immer mit dem fließenden Blut eines Opfers zusammenhängend. Ohne Blut keine Vergebung. Und das Blut Jesu war unbedingt erforderlich, um unsere Versöhnung mit dem Vater herzustellen und zu proklamieren. Es gab und gibt keinen anderen Weg der Versöhnung als das Blut Jesu Christi. Aber die Leiden Jesu, seine Angst und seine Qual, und das müssen wir auch im Sinn behalten, die waren nicht in erster Linie körperlich. Es waren nicht die Wunden, nicht die Dornenkrone, nicht die Nägel. Lasst uns daran denken, dass die Römer pro Jahr etwa 30.000 Menschen so umgebracht haben am Kreuz. Es muss etwas anderes geben und es muss und hat etwas anderes gegeben in diesen 3 Stunden der Finsternis, das größer war, die größere Qual und das größere Leid. Der Herr spricht die 4 Worte am Kreuz in der Finsternis aus, die letzten 4 Worte in der Finsternis aus. Und bis auf das Wort über den Durst sind es ausschließlich Worte, die an den Vater gerichtet sind. Nicht mehr an Menschen. Das erste Wort in der Finsternis heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34. Jesus hat eigentlich immer, wenn er als Sohn von Gott sprach, die Bezeichnung Vater benutzt. Hier tut er das nicht. Was kann es für einen Grund geben? In Gethsemane war Jesus versucht, Gott zu verlassen. Auf Golgatha hatte ihn der Vater verlassen. Die Anrede Gott statt Vater lässt uns erahnen, dass die tiefe und innige Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn in diesem Augenblick zerbrochen ist. Und Gott scheint nicht mehr wie ein Vater zu handeln. Der Himmel schweigt in diesen 3 Stunden der Finsternis. Die Leiden des Sohnes waren sehr, sehr schwer. Aber jetzt musste er das sogar ohne den Vater durchstehen. Und das war für ihn ein fast unerträglicher Zustand. Das körperliche Leiden der Kreuzigung war furchtbar und führte zum körperlichen Tod. Das Leiden der Seele, das Jesus jetzt durchlebt, ist weitaus schrecklicher für den Sohn Gottes, denn es führte zum geistlichen Tod. Johannes Calvin sagt zu dieser Stelle, die Seele Christi musste die volle Wirkung des Gerichtes ebenfalls fühlen. Die Seele Christi musste die volle Wirkung des Gerichtes ebenfalls fühlen. Unsere Seele kommt vom geistlichen Tod, denn wir sind tot, bevor wir den Herrn finden, ins Leben. Jesus lebte geistlich von Anfang an. Er war Gott, er war der Sohn des Vaters. Aber hier muss er in diesen geistlichen Tod. Das ist genau ein umgekehrter Prozess. Jesus muss die Sünde fühlen, obwohl er nie wusste, was Sünde ist. Der Sohn, so beschreibt uns das die Schrift, war von Ewigkeit her Gegenstand der Vaterliebe und seine ganze Freude, die Gottverlassenheit, jetzt ist der bitterste Schluck aus dem Kelch, den er zu trinken sich entschlossen hatte. Psalm 22, Verse 1 bis 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag und Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig und du, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Du bist heilig. Und das ist ein Geheimnis. Gottes Heiligkeit macht es erforderlich, dass er den sündenbeladenen Sohn verlassen musste. Sie konnten nicht Gemeinschaft haben. Der sündenbeladene Sohn, der zur Sünde gemacht wurde, und der heilige Gott, der unter den Lobgesängen Israels wohnt. Der Sohn wurde vom Vater so behandelt, als hätte er alle diese Sünden selbst begangen. Was wäre denn unsere Antwort auf diese Frage, warum hast du mich verlassen? Können wir dazu etwas sagen? Ja, wir können. Nämlich, ich bin schuld. Ich bin mitbeteiligt an diesem Kreuzestod. Ich lese noch einmal die Liedstrophe, die ich am Anfang schon mal zitiert habe. Da hieß es, ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist. Das habe ich dir getan. Dann kommt das fünfte Wort, wo Jesus sagt, ich bin durstig. Und hier wieder ein Psalmwort, diesmal aus dem 69. Psalm, auch ein Kreuzespsalm, Vers 22. Galle gaben sie mir zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Auch dieses Wort spricht Jesus aus, damit sich die Prophetie erfüllt. Sie reichen ihm Essig. Eine bedeutsame Qual, wer das schon miterlebt hat von euch, im Sterbeprozess eines Menschen ist der Durst. Wenn man einmal einen Sterbenden begleitet hat, dann weiß man das. Ich habe in meinem Leben beruflich bedingt viele Sterbende begleiten können und müssen. Dann nimmt man diese Wattestäbchen, mit denen man versucht, den Gaumen zu befeuchten und tropfenweise Wasser in den Mund zu bringen. Und genau diese Qual hat Jesus an dieser Stelle auch gespürt im Prozess des Sterbens. Und der Essig, der ihm gereicht wird, gibt ihm die Kraft für die beiden letzten Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus stirbt nicht einfach so. Er bestimmt den Zeitpunkt des Sterbens, seines Sterbens selbst. Als er sieht, dass die Aufgabe vollbracht ist, gibt er sein Leben freiwillig für uns dahin. Er hätte jederzeit Legionen von Engeln zur Hilfe rufen können. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können in der Vollmacht seiner göttlichen Allmacht und Kraft. Aber er hat es nicht getan, freiwillig nicht getan. Und als das vollbracht ist, als dieser Prozess abgeschlossen ist, als deine Aufgabe erfüllt ist, da sagt er wieder, Vater, Vater, in deine Hände. Die Gemeinschaft ist mit der Erfüllung der Aufgabe wiederhergestellt. Am sechsten Tag der Schöpfung bekam der erste Adam sein Leben. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte nachvollziehen, können wir das auszählen. Am sechsten Tag wurde der erste Adam geschaffen. An einem sechsten Tag der Woche ließ der zweite Adam sein Leben. Dazu noch eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, um das abzurunden. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihn in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es passieren noch zwei bemerkenswerte Dinge zum Abschluss in dieser neunten Stunde, und zwar das Erdbeben und das Zerreißen des Vorhangs im Tempel. Als das Gesetz gegeben wurde, damals am Sinai, 2. Buch Mose, Kapitel 19, bebte die Erde. Als das Gesetz und seine Forderungen jetzt auf Golgatha durch Jesus erfüllt werden, bebt die Erde erneut. Ich bin gekommen, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen, sagt Jesus. Der Vorhang, der im Tempel hing, der jetzt zerrissen war, der hat immer das Allerheiligste, den Wohnsitz Gottes im Zelt und auch im Tempel vor den Blicken der Menschen verborgen. Er zerriss von oben nach unten. Habt ihr euch mal überlegt, wie wir einen Vorhang zerreißen würden? Wir würden wahrscheinlich am Saum anfassen und von unten nach oben zerreißen. Der Vorhang, der uns Menschen vom Allerheiligsten, von Gott trennte, wurde von oben nach unten von Gott selbst zerrissen. Er hat die Scheidewand abgebrochen und wir haben Zutritt, immer und alle Zeit. Und lasst uns diesen Zutritt nutzen. Komm so oft es geht und mit allem zu ihm. Das Gesetz hat keine Macht mehr über uns. Es hilft uns, Sünde zu erkennen, aber es kann uns nicht erlösen und auch nicht mehr strafen. Es ist alles abgebüßt. Tetelestai heißt dieses Wort, das da ganz am Ende steht. Und das heißt, alles bezahlt. Das ist wie ein Stempel auf einer Rechnung. In Griechenland war das damals so üblich, dass auf jede Rechnung, wenn sie bezahlt war, gestempelt wurde, Tetelestai, alles bezahlt. Und jetzt lese ich noch einmal eine Strophe aus dem Lied vor, das ich schon zweimal zitiert habe, nämlich die letzte, die heißt: Ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist, das hast du mir getan. Das bedeutet Tetelestai, es ist vollbracht. Nicht mehr das habe ich dir getan, sondern das hast du mir getan. Tetelestai, alles bezahlt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass du alles gut gemacht hast an diesem Kreuz, dass du diese Kämpfe, sowohl den körperlichen Schmerz als auch die Trennung vom Vater durchgestanden und durchgelitten hast für uns. Du wurdest zur Sünde gemacht, du hast all den Schmutz der Welt auf dich genommen, damit der Weg wieder offen würde für uns zum Vaterherzen. Und wir danken dir, dass du hindurchgegangen bist, durch diese tiefe, tiefe Qual und Finsternis der Trennung vom Vater für uns. Und jetzt dürfen wir dich anschauen. Wir dürfen dich ansehen und dürfen sagen, wissen, alles ist bezahlt. Und wir bitten dich, dass das jeder von uns so empfinden möge, dass alle seine Schuld bezahlt ist. Ein für allemal, nichts trennt uns mehr vom Vater. Wir danken dir aus tiefstem Herzen. Und wir danken dir auch, Herr, dass wir jetzt das bekräftigen dürfen und bezeugen dürfen, in dem Mal, das du uns hinterlassen hast. Herr, das ist wunderbar, dass wir das zusammen haben dürfen, das eine und das andere. Danke für den Sieg am Kreuz. Amen.